Gut, ja. Willkommen zu Mesh Testing Solutions to Communications. Ich bin April, heute euer Herald und Speaker. Wenn ihr irgendwie Fragen zu dem Talk habt, hier sind meine Social Media Accounts. Am besten erreicht ihr mich über Mastodon Activity Pub, at April at Do Not Stare oder über Matrix. Ansonsten ist da noch meine E-Mail und meine Webseite. Und ich würde sagen, viel Spaß. Gut, wir fangen an. Wir haben eine Problemsituation. Linke Leute gehen auf linke Demos. Dort demonstrieren sie gegen Rechtsextreme. Rechtsextreme bekommen aber immer mehr Legitimation durch sogenannte Demokratie. Aber was tut man jetzt, wenn man auf so eine Anti-Rechtsextrem-Demo geht? Naja, da sind halt so ein paar Schweinchen, oink oink, und huch, da ist auf einmal so eine Antenne. Und herzlichen Glückwunsch, Sie werden gestingrayed. Ja, was ist Stingraying? Stingraying ist, wenn Polizei, andere staatliche Akteure oder auch irgendwelche Geheimdienste eine GSM-LTE-Antenne, also eine Antenne für Handyfunk, sozusagen simulieren, eure Daten dadurch abfangen und euch dann an diese bestimmte Location pinpointen können. So wissen sie dann zum Beispiel, ihr wart hier, oder vielleicht können sie auch irgendwelche Daten abgreifen, zum Beispiel, mit welchen Leuten habt ihr geschrieben, welche Webseiten, welche IPs habt ihr aufgerufen. Und das will man natürlich nicht, wenn man demonstriert. Also sucht man nach Alternativen zu Handy, GSM, whatever. Brieftaube, Wein, Bluetooth, Wi-Fi. Bluetooth und Wi-Fi sind in dem Sinne auch nur Funkprotokolle, wo irgendwelche MAC-IDs hin und her gesendet werden. Wi-Fi kann zwar verschlüsselt sein, Bluetooth hat seine eigenen Probleme. Wir schauen uns heute aber als Alternative mal LoRa-Funkprotokolle an. Aber was ist LoRa eigentlich? LoRa ist ein Zivilfunkstandard. Das bedeutet, man kann den ohne Lizenz benutzen. Also man darf da irgendwas drüber senden und man muss ja nicht vorher erstmal irgendeine Schule besucht haben, eine Lizenz sich geholt haben oder wie das zum Beispiel beim Amazon hat diese Daten gesendet. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich anonym bleiben. Ein Nachteil bei LoRaFunk ist aber, das Teil hat einen ganz kleinen Duty-Cycle. Also wenn ihr da irgendwie 50% der Zeit etwas sendet, dann fährt da so ein schöner Wagen mit Antennen bei euch vorbei zu Hause und klopft mal nicht an die Tür und fragt, was macht ihr da eigentlich? Das heißt, man kann da jetzt irgendwie nicht Internet oder so drüber streamen wie bei Wi-Fi, aber für sowas wie Chatnachrichten in Modemgeschwindigkeit reicht das Ganze eigentlich aus. Das Ding hat auch ganz gute Reichweite. Also wenn man so eine gute Antenne hat, die jetzt zum Beispiel irgendwie oben auf einem Berg postiert ist und mit ein paar Watt Leistung, sagen wir jetzt mal, sendet, dann kann man auch zum Beispiel, wie in einigen Tests von uns, von Frankfurt bis hoch nach Bibbelsbach oder auch bis runter nach Darmstadt senden. Genau, das Ganze ist zum Beispiel durch Mesh-Testing implementiert. Das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Mesh-Testing, das Ganze basiert auf LoRa, kann ins Internet verknüpft werden über Knoten mit MQTT. Das heißt, man kann auch zum Beispiel etwas vom Feld neben Frankfurt nach Frankfurt über einen MQTT-Knoten tunneln und das Ganze dann zum Beispiel wieder in Darmstadt irgendwie aus dem Internet rausholen und dann dort weitersenden über LoRa. Das Ganze macht Meshing Point-to-Point. Das sieht dann ungefähr so hier aus. Das bedeutet, also hier sieht man es auch nochmal, hier hat man einen Knoten, der ist über Wi-Fi angeschlossen, der kann auch über USB angeschlossen sein, über Bluetooth mit dem Handy. Dann schreibt man zum Beispiel mit der Mesh-Testing-App auf dem Handy irgendwie an so ein Gerät über Bluetooth. Das sendet das Ganze dann über LoRa an andere Geräte, die empfangen das, senden das zum Beispiel an QTT weiter oder wie unten gezeigt, empfangen das, senden es weiter, empfangen es, senden es weiter und so weiter, bis es dann zum Beispiel bei so einem Gerät mit einer GUI ankommt. Da braucht man auch kein Handy oder so mehr dabei, sondern kann das Ganze dann einfach zum Beispiel da einfach auf die Nachricht antworten und die Nachricht halt lesen. Das Ganze ist ganz lustig, das hat mehrere Modi sozusagen, also ein Gerät kann zum Beispiel im Client-Modus sein, im Router-Modus, im Repeater oder im Client-Mute-Modus. Das ist alles ganz wichtig. Also die Unterschiede sind sehr wichtig. Wenn man jetzt das Ganze sich einrichtet, würde man zum Beispiel denken, ah, okay, ich bin ein Client, ich stelle mich mal auf Client. Das schadet aber eher dem Netzwerk als zu helfen. Was ihr wollt, ist Client-Mute. Der Unterschied ist ganz lustig. Ihr habt Client-Mute-Devices, die empfangen Nachrichten und können Nachrichten senden, repeaten die aber nicht und acten sozusagen nicht als Knoten im Mesh-Netzwerk. Das wollt ihr nämlich nicht, wenn ihr eine kleine Antenne habt. Wenn ihr eine kleine Antenne habt, wollt ihr, dass ein anderer Repeater eure Nachrichten empfängt und die dann weitersendet. Aber ihr wollt nicht irgendwie die Nachricht repeaten und sozusagen durch eure kleine Sendeleistung einfach niemanden empfangen lassen, weil leider ist die Time to Diff bei solchen Mesh-Testing-Paketen nur 7 Hops. Dann gibt es noch die Router, die werden dann zum Beispiel in höheren Tallagen installiert, zum Beispiel irgendwo auf dem Berg, irgendwo mit einer großen Antenne auf einem LTE-Masten oder so, wenn man da Zugriff drauf hat, lustigerweise. Clients in Tallage dann natürlich, die halt irgendwie hoch zum Berg kommen müssen. Die haben dann hoffentlich eine größere Antenne, irgendwie einen Meter oder so. Dann gibt es auch noch den Sonderfall mit Router Lates. Also wenn ihr halt irgendwo seid, wo es keinen guten Empfang gibt, also wo ihr kein großes Knotennetzwerk aufgebaut habt, was, wenn ihr gerade anfangt, irgendwie mehr Mesh-Testing zu benutzen, wahrscheinlich der Fall sein wird. Dann gibt es noch die Router Lates. Die sind dafür da, um sozusagen als Router zu agieren, aber die Pakete etwas langsamer zu senden, in der Hoffnung, dass es irgendwie trotzdem noch durchkommt. Genau. Dann gibt es da noch verschiedene Geräte. Ich habe ja gerade schon einige angesprochen. Die drei Geräte, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, die ihr euch basically merken solltet. Erstmal ist es das RAC Wireless. Das ist sozusagen so ein Kasten für Outdoor. Da könnt ihr einfach eine riesige Antenne dran schrauben und irgendwo oben auf einem Mast montieren. Und dann habt ihr eine schöne Antenne, um irgendwie LoRa zu funken über lange Distanzen. Dann Seed Studio, das ist so ein IP65-Proof-Gerät, wenn ihr irgendwie draußen outdoor aktiv seid und irgendwie auch mal durch, keine Ahnung, Berg, Tal, Flüsse, whatever steigt und Angst habt, dass eure Geräte kaputt gehen, dann wollt ihr wahrscheinlich das haben. Das ist dann zum Beispiel gut, um irgendwie outdoors so einen kleinen Mute zu betreiben. Also das hat halt keine Antenne, die man dran schrauben kann, sondern die Antenne ist halt auf dem PCB und ist halt dementsprechend sehr schlecht. Und wenn ihr euch halt, wenn ihr sowas halt betreiben wollt, dann am besten halt im kleinen Mute. Dann gibt es auch noch die T-Dex, wenn ihr irgendwie mit dem angesprochenen Probierfall vorhin irgendwie auf eine Demo geht, würde ich euch das empfehlen, weil das hat alles, was ihr braucht. Das hat einen Bildschirm, eine Tastatur und Mesh-Tastic und eine Antenne. Kann man natürlich noch eine längere dran schrauben und dann braucht ihr kein Handy mehr, kein gar nichts mehr und könnt einfach Mesh-Tastic benutzen, ohne dass ihr irgendwie groß irgendwie noch ein Handy dabei habt, was irgendwie über eine Stingray-Attack euch exposen könnte oder so weiter oder halt einfach ein zweites Gerät, was ihr noch rumführen müsst und halt laden müsst. Dazu noch ein kleines Statement. Mesh-Tastic ist zwar schön und gut, aber auch leider ein bisschen politisch fragwürdig. Das Ganze stammt aus den USA und wenn man schaut und recherchiert, ist die Community in den USA riesig. Leider ist damit nach Deutschland auch die Politik aus den USA rübergeschwappt. Also es gibt in Deutschland zum Beispiel den schönen Mesh-Hessen-Kanal. Das ist eine riesige Mesh-Tastic-Community und auch die größte, die ich in Deutschland gefunden habe. Wenn man da sich aber mal den Public-Chat durchliest und dann die Grünen kommt, dann weiß man, wo man gelandet ist. Das war bei irgendwelchen AfD-Preppern, die denken, ah, der dritte Weltkrieg beginnt gleich und ich brauche jetzt mein Notfunkgerät, um damit im Falle eines Krieges irgendwie mich mit meinen Kameraden verständigen zu können. Wenn ihr euch damit nicht befassen wollt, gibt es aber zum Glück verschlüsselte Kommunikation. Das ist nämlich sehr schön an Mesh-Tastic, das baut Es ist direkt eingebaut. Also wenn ihr irgendwie wenn ihr irgendwie auf eine Demo geht, müsst ihr nicht irgendwie eure eigene Krypto entwickeln oder irgendwas drüber bauen, sondern das kommt erstmal on-house mit einem AES 256, synchron verschlüsselt. Eigentlich ganz schön, spricht nichts dagegen. Problem ist halt, es ist halt einfach nur ein synchroner Schlüssel, den ihr halt irgendwie mit euren Freunden teilt, über irgendeinen anderen Weg, hoffentlich IRL. Und das heißt halt, es gibt halt keine Perfect Forward Secrecy. Also wenn halt einmal dieser Schlüssel kompromittiert ist, sind halt alle Nachrichten kompromittiert. Muss man sich überlegen. Aber es ist quantum resistant. Das haben andere asynchrone Verschlüsselungsverfahren natürlich nicht. Und es gibt halt für irgendwie dieses Base-Protokoll, um halt zu sagen, hallo, ich bin Node XY, das ist meine ID, gibt es halt leider keine Authentifizierung. Es gibt zwar inzwischen Public-Private Key, aber das Ganze ist nochmal extra und out of scope. Aber basically, wenn du sagst, hallo, meine Node ist 1234, kann jemand anders auch kommen und sagen, hallo, meine Node ist 1234. Und wer dann die echte 1234 ist, weiß niemand. Was es aber gibt, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, wenn ihr euch das wirklich überlegt, damit irgendwie sicher zu kommunizieren, würde ich empfehlen, irgendwie eine IP-Bridge oder eine Networking-Bridge drauf zu bauen. Also zum Beispiel halt irgendwie eine Layer-3-Bridge, die dann IP emuliert darüber und dann das Ganze halt wie ein Modem benutzt. Kommen wir auch nochmal gleich zurück. Und dann halt darüber XMPP oder Matrix betreiben. Und das schauen wir uns mal an. Also es gibt noch weitere LoRa-Projekte, die ich so gefunden habe. Einmal Irdist. Das ist auch irgendwie von deutschen Entwicklern, die sich das angeschaut haben. Hey, LoRa ist doch ganz schön und Networking allgemein ist doch ganz schön. Und die haben halt so ein, ich nenne es jetzt mal, Meta-Networking-Protokoll entwickelt oder sind am entwickeln, mit dem man dann auch mit dem LoRa-Modul über LoRa funken kann. Man kann über Ethernet funken, da hat man basically das gleiche, was Mesh-Testing versucht, nur in anders. Muss man sich anschauen, ob man da das eine nutzt, das andere nutzt. Dann gibt es auch noch LoRaWAN, das ist so ein Projekt, um Internet, also IP, über LoRa zu sprechen. Das ist aber halt komplett unverschlüsselt, also hast du genau das gleiche Problem, als wenn du Networking machst über ein Public Network. Basically, was wir vor Jahren mal mit so Public Wi-Fi Hotspots hatten. Das muss man sich auch überlegen. Aber da könnte man ja vielleicht mal sich überlegen, dass man aus dem einen Projekt sich die Sache nimmt, aus dem anderen Projekt sich die Sache nimmt und dann vielleicht mal wirklich was Sicheres rausfällt. Na, und dann gibt es ja noch Meshcore. Das wurde auf der Easter Egg vorgestellt und da würde ich einfach mal an den Vortrag verweisen. Genau, und weil wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, würde ich jetzt einfach mal zu den Fragen übergehen. Ja?
Sendeleistung, gibt es da nicht eine Begrenzung?
Zur Sendeleistung, ob es da eine Begrenzung gibt. Ja, es gibt eine Begrenzung. Ich sag mal, wenn man 1-2% Duty Cycle sendet, dann stört das niemanden. Das sind halt, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie viele Nachrichten das pro Sekunde sind. Um normales Chatting zu betreiben, gibt es auf jeden Fall kein Problem. Also ich habe da über LoRa wirklich fast sekundenweise Nachrichten in dem Mesh-Testic Hessen-Channel empfangen.
Weil du gesagt hast, mehrere Watt. Weil es gibt ja, es gibt irgendwo eine Begrenzung. Weil, ja okay, wenn man nur kurz sendet, aber man kann ja stören.
Genau, also die Sache ist, die Frage war, wie viel Watt man senden darf, weil irgendwann stirbt man ja und so weiter. Also alles, was jetzt, sag ich mal, aus so einem normalen Mesh-Testing-Device rausfällt, ist komplett legal. Also das sind irgendwie halt, keine Ahnung, 20, 40, 100 Watt oder so vielleicht. Ich weiß die genauen Werte gerade nicht. Milliwatt, okay, 100 Milliwatt so.
Also 100 Watt, da kriegt man einen.
aber nochmal wegen dem Kommentar gerade bei 100 Watt grillt man, Leute. Es gibt Amateurfunker, die schon mal 1 Kilowatt senden. Also die dürfen das, aber dann haben wir wieder das Problem mit Amateurfunklizenz. Man darf auf dem LoRa-Band auch Amateurfunk mit 1 Kilowatt senden, aber muss man wissen, was man tut. Und dann muss man mit seiner Amateurfunklizenz senden und dann haben wir wieder das gleiche Problem, dass man halt sich identifizieren muss.
Genau, und man darf nur unverschlüsselt
senden. Genau, und man darf nur unverschlüsselt senden, wenn man 1 Kilowatt sendet. Aber, genau. Aber wenn man halt als Nicht-Amateurfunker sendet, auf dem LoRa-Band darf man verschlüsselt senden.
Genau, okay, das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Auch interessant.
Gut, sonst noch?
Ja. Also vor kurzem gab es eine TVE, das ist eine Remote Code Execution mit dem Ethnica. Das heißt nur so der Tipp auf Version 2.6.2 oder.
Genau, also es kam gerade nochmal der Hinweis, dass vor kurzem in Mesh-Testing auch eine CVE gefallen ist, also ein Remote Code Execution CVE. Und wenn ihr unter der Version 2.6.2 seid, seid ihr dafür vulnerabel und bitte updatet. Gut, dann würde ich sagen, gibt es keine Fragen mehr wahrscheinlich. Gut, dann würde ich sagen, dann danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal.